Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 107, Ma'un.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit kleinen Erläuterungen versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du ihn gesehen, der die Religion Gottes einschließlich des jüngsten Gerichtes als Lüge bezeichnet? Es ist der, der in aller Roheit und Ungerechtigkeit die Weise von sich stößt und nichts für die Sättigung der Bedürftigen tut. Daher, weh denen, die zwar das Gebet verrichten, doch das, was sie im Gebet sprechen, nicht praktizieren. Die in ihrer Scheinheiligkeit nur gesehen sein wollen, wenn sie beten, und davon absehen, die Bedürfnisse der Bedürftigen zu stillen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite haustoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 26. November 2021, gleich im 5. Ausar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam, Ernährung und Gesundheit«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Teheran lehnt Interimsabkommen zur Aufhebung von Sanktionen. Alle Sanktionen müssen auf einmal aufgehoben werden. Iran. Israel predigt nukleare Nichtverbreitung ähnlich wie ein Mafia-Boss den Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Polen stuft Beziehungen zu Israel angesichts der Spannungen um Rückgabegesetz herab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Teheran lehnt Interimsabkommen zur Aufhebung von Sanktionen. Alle Sanktionen müssen auf einmal aufgehoben werden. Um über die Aufhebung der US-Sanktionen zu diskutieren, hat Iran bekräftigt, dass alle US-Sanktionen auf einmal aufgehoben werden müssen, und lehnt die Idee eines Interimsabkommens durch die Wiener Gespräche ab. Alle US-Sanktionen müssen auf einmal effektiv und nachweislich aufgehoben werden, während die USA konkrete Garantien geben. Dass sie das Atomabkommen nicht wieder verlassen würden, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Freitag. Zu Medienspekulationen über eine schrittweise Aufhebung der US-Sanktionen durch die Wiener Verhandlungen sagte Khatibzadeh, dass die Position der Islamischen Republik in dieser Angelegenheit seit mehreren Monaten klar zum Ausdruck gekommen ist. Letzte Woche berichtete die US-amerikanische Nachrichtenagentur Axios, dass der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, mit seinem israelischen Amtskollegen die Idee eines Interimsabkommens mit Iran angesprochen habe, um mehr Zeit für weitere Verhandlungen zu gewinnen. Unter Berufung auf informierte US-Quellen sagte Axios, die Idee sei, dass die USA und ihre Verbündeten im Austausch für ein Einfrieren Irans, zum Beispiel bei der Anreicherung von Uran auf 60%, einige eingefrorene iranische Gelder freigeben oder Sanktionen wie humanitäre Güter erlassen könnten. Khatibzadeh sagte, die neue iranische Regierung von Ibrahim Raisi habe die rationalen Positionen der Islamischen Republik klar zum Ausdruck gebracht. Bei den Gesprächen werden sich Teheran und die G4+1 auf die Aufhebung der US-Sanktionen konzentrieren, die nach dem rechtswidrigen Rückzug Washingtons aus dem Atomabkommen gegen Iran verhängt wurden, sagte der Sprecher. Iran. Israel predigt nukleare Nichtverbreitung ähnlich wie ein Mafia-Boss den Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Der Leiter der ständigen Vertretung der Islamischen Republik Iran in Wien reagierte auf die anti-iranischen Lügen des Vertreters des zionistischen Regimes. Während der Sitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA zur Umsetzung des Atomabkommens JCPOA machte der Vertreter des zionistischen Regimes haltlose Anschuldigungen und stellte unbegründete Behauptungen über die friedlichen Nuklearaktivitäten Irans auf. Darauf antwortete Mohammad Reza Rahebi, der Leiter der ständigen Vertretung der Islamischen Republik Iran in Wien: Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Vertreter des israelischen Regimes die wertvolle Zeit des Gouverneursrats vergeudet, um eine lange, langweilige sowie erfundene Geschichte über die friedlichen Nuklearaktivitäten Irans zu präsentieren. Es wäre besser und interessanter, wenn er anstatt der Lügen über Iran, über die brutalen Verbrechen des israelischen Regimes in der Region, das geheime Atomprogramm und die Atombomben des israelischen Regimes und die terroristischen Anschläge auf friedliche Nuklearanlagen in Iran und die Ermordung von Atomwissenschaftlern anderer Länder sprechen würde, fügte Rahebi hinzu. Der Leiter der ständigen Vertretung Irans in Wien bezeichnete es als lächerlich, dass das israelische Regime, das keinem Abrüstungs- und Rüstungskontrollvertrag beigetreten ist und nicht bereit ist, alle seine nuklearen Anlagen und Aktivitäten den IAEA-Sicherheitsabkommen zu unterwerfen, so arrogant geworden ist und die Fakten manipuliert und gegen Mitglieder des NPT haltlose Anschuldigungen erhebt. Rahebi ergänzte, die Predigten des israelischen Regimes über die Bedeutung der nuklearen Nichtverbreitung und der Sicherheitssysteme sind sowie die Predigten eines Mafiabosses über die Bedeutung des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität. Polen stuft Beziehungen zu Israel angesichts der Spannungen um Rückgabegesetz herab. Polen hat seine diplomatischen Beziehungen zu Israel herabgestuft und erklärt, dass es nicht plant, einen neuen Botschafter in den besetzten Gebieten zu ernennen. Im vergangenen August berief das polnische Außenministerium seinen Botschafter in den von Israel besetzten Gebieten Marek Magierowski ab. Das Ministerium entschied, dass sein Gesandter, der sich im Urlaub in seinem Heimatland befand, als Reaktion auf ungerechtfertigte Handlungen Israels einschließlich der unbegründeten Entscheidung, das Niveau der diplomatischen Beziehungen auf den Geschäftsträger zu senken, sowie wegen inakzeptabler Aussagen des Außenministers des Regimes Yair Lapid, nicht nach Tel Aviv zurückkehren dürfe. Die Beziehungen zwischen Warschau und Tel Aviv verschlechterten sich, nachdem der polnische Präsident Andrzej Duda im vergangenen Sommer eine Maßnahme unterzeichnet hatte, die die Möglichkeit von Juden, Eigentum wiederzuerlangen, das angeblich von nazideutschen Besatzern beschlagnahmt und von kommunistischen Herrschern der Nachkriegszeit einbehalten wurde, auf 30 Jahre beschränkt. Lapid hat das Gesetz als antisemitisch und unmoralisch bezeichnet und Israels Geschäftsbevollmächtigten in Warschau für Konsultationen auf unbestimmte Zeit zurückgerufen. Polen reagierte, indem es Israel grundloses und verantwortungsloses Verhalten vorwarf. Warschau verteidigt das Gesetz und sagt, es werde die Rechtssicherheit auf dem Immobilienmarkt stärken. Der Holocaust bleibt unter den Polen ein hochsensibles Thema und hat in der Vergangenheit bereits mehrmals hitzige Gespräche und diplomatische Konfrontationen zwischen Warschau und dem Regime von Tel Aviv ausgelöst. US-Sonderbeauftragter will Jemen teilen. Medienquellen berichteten von einem vom US-Sondergesandten für den Jemen übermittelten Plan, den Jemen in einen südlichen und einen nördlichen Teil zu spalten. Laut der Nachrichtenwebseite Yemen News Portal YNP traf sich der US-Sondergesandte für den Jemen, Tim Lenderking, am Donnerstag mit einigen jemenitischen Parteien, um über die Teilung des Jemen zu diskutieren. Laut jemenitischen Quellen weist das Treffen darauf hin, dass die USA versuchen, den Südjemen vom Norden des Landes zu trennen, da sie nicht in der Lage sind, militärisch in den Nordjemen einzudringen. Unterdessen hat Aidarus al-Zubaydi, der Präsident des den Vereinigten Arabischen Emiraten VAE angeschlossenen Übergangsrat Südjemen, Southern Transitional Council, US-Präsident Joe Biden zuvor aufgefordert, die Teilung des Jemen zu unterstützen. Al-Zubaydi hat auch Lenderking aufgefordert, mit dem Übergangsrat Südjemen Gespräche über die Teilung des Jemen zu führen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, haben seit März 2015 ihren Krieg gegen den Jemen begonnen, um die zurückgetretene Regierung von Abd Rabbo Mansur Hadi zu unterstützen. Das fragile Abkommen von Riad konnte den Konflikt jedoch nicht eindämmen, bis der Übergangsrat am 27. April 2021 die Autonomie der südlichen Provinzen bekannt gab. Hochrangiger irakischer Gesetzgeber kritisiert UNAMI-Leiterin wegen Einmischung in Wahlergebnisse. Der Vorsitzende der Fatah-Allianz im irakischen Parlament hat die Leiterin der Hilfsmission der Vereinten Nationen für den Irak, UNAMI, Jeanine Antoinette Plaschert, wegen ihrer Einmischung in die Parlamentswahlen vom 10. Oktober kritisiert. Wir hatten eine großartige Zusammenarbeit und gute Beziehungen mit der UN-Hilfsmission für den Irak und glauben an ihre positive Rolle. Unser Vertrauen hat jedoch nach den Verstößen der derzeitigen Missionsleiterin begonnen zu schwinden. Sie steht dem Wahlprozess und den Wahlergebnissen im Weg, als ob sie die Vorsitzende der unabhängigen Hohen Wahlkommission wäre, zitierte der arabischsprachige Fernsehsender Al-Somaria Hadi Al-Amiri. Der Irak hat und wird eine solche Vertreterin nicht akzeptieren. Sie muss ihren Hauptaufgaben verpflichtet sein, bemerkte er. Amiri machte diese Äußerungen am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Botschafter der Europäischen Union im Irak, Will Varjola, in seinem Büro in Bagdad. Der hochrangige irakische Gesetzgeber äußerte große Besorgnis über Versuche, den Weg einer demokratischen Regierungsführung, transparenter Wahlen und friedlicher Machtübergabe in dem arabischen Land zu entgleisen. Er sagte, die anhaltenden Demonstrationen und Sitzstreiks im Irak wegen Betrugs bei den jüngsten Parlamentswahlen seien die friedlichsten und ordentlichsten Proteste seit 2003. Varjola seinerseits lobte das technische und technologische Management der jüngsten irakischen Wahlen, forderte die Behörden jedoch auf, sich ernsthaft mit Beschwerden über Wahlmanipulationen zu befassen. Alle Beschwerden sollten ernsthaft bearbeitet und alle rechtlichen Verfahren sollten erleichtert werden. Die Stabilität des Irak ist für die europäischen Länder sehr wichtig, betonte er. Am 13. November sagte Amiri, er sei zuversichtlich, dass die Parlamentswahlen vom letzten Monat manipuliert worden seien und betonte, dass die Möglichkeit einer Einmischung durch das israelische Regime nicht ausgeschlossen werden könne. Seit den irakischen Parlamentswahlen am 10. Oktober kommt es in der irakischen Hauptstadt und in mehreren Großstädten zu Spannungen, wobei mehrere politische Fraktionen und ihre Unterstützer die Ergebnisse als betrügerisch zurückweisen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Lage um die US-russischen Beziehungen und in der Ukraine droht zu eskalieren. Washington hat neue kleinere Sanktionen im Zusammenhang mit der Nord Stream 2 Gaspipeline verkündet. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte erläutert in unserem Interview Hintergründe und Aussichten dieser Entwicklung. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Holzer, es ist kein Geheimnis, dass der Westen und die damalige Sowjetunion Rivalen waren. Aber als dann der damalige Chef der Sowjetunion, nämlich Michail Gorbatschow, an die Macht kam und seine Glasnost-Politik verkündete, ging man davon aus, dass diese Rivalitäten zu Ende gehen. Wir haben auch dann eine Reihe von Vereinbarungen getroffen. Vielleicht eine der wichtigsten war damals nicht Osterweiterung der NATO. Und jetzt sehen wir aber, das alles wird vom Westen rumgeschmissen. Was steckt hinter dieser Politik? Was will tatsächlich Westen gegenüber der Sowjetunion, Russland, verzeihen?
Ja, vollkommen richtig geschildert, den ganzen Hergang. Das sage ich ja immer, ein Schulkind guckt auf die Landkarte und sieht die Osterweiterung der NATO. Jahr um Jahr um Jahr gibt es diese Sprünge und neue NATO-Partner und Polen und Tschechien und so weiter und so weiter. Und jetzt eben auch dann die baltischen Staaten natürlich. Und jetzt sieht man, dass da die Ukraine noch fehlt, bis man dann tatsächlich und natürlich Weißrussland an der Grenze zu Russland steht mit den NATO-Truppen. Was vollkommen verrückt ist, wenn man da als Europäer zusieht, weil dann hält Washington nichts mehr ab von einem Krieg. Die Russen formulieren das auch ganz, ganz offen. Und was hier passiert ist, ist dies. Man hat mit Freuden gesehen, dass Gorbatschow sich zurückzog. Man hat ihm viele wortreiche Erklärungen gegeben. Gorbatschow hat sich die Erklärungen des Westens niemals in Vertragsform unterschreiben lassen. Das ist ein gewaltiger Fehler, sodass für den Rückzug der Sowjetunion aus ihren Warschauer Paktstaaten Russland praktisch nichts bekommen hat. Ganz eindeutig. Die Sowjetunion wurde aufgegeben, sie brach zusammen. Und für diesen Zusammenbruch hat Russland keinerlei Sicherheit bekommen. Es ist vollkommen klar, war auch schon vorher klar, dass Russland keinerlei aggressive Pläne in Europa hat. Null. Jedes Mal, wenn es also irgendwo um Georgien und Jesterrepublik und was auch immer zu Schwierigkeiten kam, waren es westliche Vorstöße, die dazu geführt haben, dass Russland eine sehr einfache, ein bisschen zynische, aber angemessene Politik gefahren hat, nämlich sich zu sagen so, der Westen dehnt sich nach Osten aus, vermindert die Sicherheit Russlands, wir schneiden uns von dem Gebietskuchen ein Stückchen ab. Und so passieren diese Gebietsteilungen bis hin allerdings in die Ukraine mit dem Donbass, nicht den beiden Teilrepubliken Donetsk und Lugansk, die ich beide besucht habe vor jetzt 6 Jahren und habe damals noch mit dem Herrn Plotnitzki sprechen können. Sachatschenko lag gerade nach einem Attentat im Gefängnis, im Krankenhaus. Das sollte ich aber damals nicht sagen. Also das sind die Dinge, die wir hier sehen. Ein ständiger Drang nach Osten und ganz klar steht dahinter die typische amerikanische Politik, die auch gegenüber ihrem Land gilt. Wenn ein Land so wohlhabend ist an Bodenschätzen wie der Iran, wie Russland zum Beispiel, dann versucht Washington immer, die politische Kontrolle über dieses Land zu gewinnen. Immer, grundsätzlich. Das ist eine aggressive Politik. In den linken Kreisen spricht man dann von Imperialismus. Da steckt ja das Wort Imperium drin. Imperium ist gar nicht das Thema. Inzwischen ist Washington vollkommen egal, wie das Imperium aussieht, solange die Völker gehorchen. Und solange vor allen Dingen, ich hätte beinahe gesagt, der Rubel rollt, also praktisch Amerika die Verfügungsgewalt, wo die Rohstoffe hat und kann sich da Geld in die Tasche stecken. Und das versucht man auf allen möglichen Wegen, zum Beispiel auch mit einem Herrn Khodorkovsky, der dann Stunden vor dem Abschluss seines geplanten Ausverkaufs von russischen Energierohstoffquellen an amerikanische Firmen praktisch von der russischen Regierung gestoppt wird und dann in den Knast wandert dafür, bis er schließlich auswandern muss. Sozusagen eine Regierungsübernahme, eine Hoffnung des Westens. Das sind so die ganzen alten Schritte, die wir da haben. Und jetzt tatsächlich geht der Druck ganz automatisch immer weiter. Das ist ein Druck, der sich gegen den Frieden richtet, der im Prinzip wirtschaftlich ungerecht ist, der politisch aus nichts zu begründen ist. Das ist erstaunlich. Russland ist vollkommen unaggressiv. Und unter Putin hat es tatsächlich seine Verteidigungskräfte so weit gebracht, dass die USA nicht mehr ohne Schaden befürchten zu müssen angreifen können. Und wie Russland das gemacht hat, ist auch sehr interessant, nämlich praktisch den Europäern einen Schutzschirm angeboten gegen den eigenen Verbündeten. Das ging eben so weit, dass die russische Regierung unter Putin erklärt hat, dass sie tatsächlich einen Angriff von Europa aus nicht in ihrer Antwort auf Europa beschränken würde, sondern tatsächlich auch den sozusagen Befehlsgeber, die Hintergrundmacht, die verantwortliche Macht, wie man das in Russland ausdrückt, also Washington angreifen würden. Das heißt, es gibt keine Sicherheit mehr für die USA am anderen Ende des Atlantiks sozusagen. Und die Russen haben hier entscheidend nachgerüstet, seit ein, zwei Jahren. Es ist die Hyperschallwaffe mit neunfacher Schallgeschwindigkeit einsatzfähig und ist dann nicht mehr von den USA bekämpfbar. Und hier kann man leicht außerhalb jeglicher Interessensphären der USA 400 Kilometer auf See sozusagen U-Boote damit bestücken und kann dann innerhalb von 5 Minuten jedes Ziel in den USA erreichen. Die USA wären dann wehrlos. Das ist die Situation, die wir haben. Also können die USA Russland nicht mehr angreifen. Und jetzt versuchen sie es mit diesen Druckmethoden Europa zu trennen. Und im Prinzip ist das die Gefahr kalter Wohnungen. Nicht mal der Spiegel hat das geleugnet. Die können das auch nicht ausschließen, dass nunmehr in Deutschland die Wohnungen kalt bleiben, weil Deutschland sich ja auch gegen die Abnahme von Gas tatsächlich stellt. Nicht? Unsere Bundesnetzagentur hat die Prüfung des ganzen Verfahrens eingestellt, weil irgendwelche Rechtsschritte seitens Russland noch nicht erfolgt seien. Das ist auch eine reine Abwicklungsfrage. Und hier zu verzögern, ist vollkommen ungerechtfertigt. Die Russen sind extrem vertragstreu.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes. Herzlich willkommen zum Reisejournal Mit uns durch Iran. Heute besuchen wir die Stadt Burujerd in der Provinz Lorestan. Burujerd ist eine der größten und schönsten Städte der Provinz Lorestan. Sie befindet sich im Nordosten der Provinz in einer Gebirgsregion mit gemäßigtem Klima. Sie liegt etwa 1500 Meter über dem Meeresspiegel. Nach Süden hin verliert das Land an Höhe. Burujerd ist das Zentrum der Großregion Burujerd. Sie hat im Laufe der Geschichte viel erlebt. Historiker haben verschiedene Versionen über die Gründung der Stadt. Manche meinen, dass die grüne Natur die Menschen anzog und ansiedeln ließ. Manche glauben, dass der sassanidische König Firuz der Gründer war. Nach dem Erscheinen des Islam und im 4. Jahrhundert nach Hijra schrieb Abu Eshaq Ibrahim ibn Muhammad Estachri in seinem Werk Masalek ul-Mamalek über Burujerd ihre Größe und geografische Lage. Dort wird die Stadt als groß und das Klima gemäßigt vorgestellt. Die Stadt ist reich an Obst, das exportiert wird. Palmen und Safran werden hier angebaut. Die Wirtschaft der Region beruht auf regionalen und überregionalen Handel, Kleinhandel, Landwirtschaft, Viehhaltung, Administration und staatliche Arbeitsstellen sowie Industrie und Bergbau. Die geografische Lage, denn sie befindet sich im Knotenpunkt der Lur-Stämme, hat der Stadt in den vergangenen Jahrhunderten zu einem wichtigen Umschlagsplatz in der Region verholfen, wo zahlreiche Handelsgeschäfte und Karawansereien vorzufinden waren. Neben Landwirtschaft und Viehzucht ist Burujerd traditionell ein Handelszentrum im Westen Irans, noch heute blüht hier ein großer und reger Markt. Den umliegenden hohen und schneebedeckten Bergen entspringen Flüsse und Quellen in Unzahl. Die Erde ist ertragreich und die Natur lieblich. Schauen wir uns einige dieser Schönheiten an.
Thank you.
Die Region Ushtoron-Kuh ist ein Naturschutzgebiet in der Provinz Lorestan. Sie ist 55.000 Hektar groß und befindet sich zwischen den Städten Dorud, Asna und Aligudars. Die Natur in Ushtoron-Kuh ist atemberaubend. Blumen und Pflanzen duften über Dutzende Kilometer weit. Die Bakhtiari-Nomaden halten sich die Region als Erholungsort im Sommer. Der höchste Berg nennt sich ebenfalls Ushtoron-Kuh. Für Bergsteiger ist der 4050 Meter hohe Gipfel eine Attraktion. Bekannt ist die Region jedoch für den Gahar-See, der wie ein Juwel im Schoß der Natur liegt, auch für Touristen ein Augenschmaus. Gahar besteht aus einem kleineren und einem größeren See. Der größere See zählt zu den schönsten Bergseen im Land. Er befindet sich auf 2400 Meter Höhe, ist etwa 30 Meter tief, 2500 Meter lang und 600 Meter breit. Weidenbäume und die Pflanzenvielfalt macht die Region zu einem Naturpark. Die außergewöhnliche Schönheit des Sees lockt jedes Jahr zahlreiche Touristen aus ganz Iran an. Der kleinere Gahar-See liegt etwa 1700 Meter vom größeren Bruder entfernt. Er ist etwa 7 Hektar groß und an tiefster Stelle 4 Meter tief. Für Forellen ist der See der beste Ort, um sich zu vermehren. Auch die Tierwelt kommt hier auf ihre Kosten. Rebhühner, Raben, Spatzen, Goldadler, Falken, weiße Störche, Grünkopfente, Schlangen und andere Tiere finden hier ihren Lebensraum.
Wir möchten nun über die zugelassenen Jagdgebiete in der Provinz sprechen. Dasht der Mishan befindet sich im Südosten der Provinzstadt Kuh Dasht. Die Pflanzenwelt ist günstig, da die Region sich am Fuße der Berge befindet, wo zahlreiche Quellen aus der Erde sprudeln. Auch Tiere wie Böcke und Rehe finden ein geeignetes Zuhause in dieser Region. Die Gebirgskette Garin und seine hohen Gipfel sind ein ausgezeichneter Lebensraum für Steinböcke, Ziegen und Panther. In der Region wachsen verschiedene Pflanzenarten wie Wildbirnen, Sauerkirschen, Kirschen, Wildfeigen, Berberitzen, Nüsse und Platanen. Die geografische und natürliche Lage und der permanente Niederschlag in verschiedenen Jahreszeiten haben zahlreiche kleine Lagungen entstehen lassen, die für die Umwelt sehr wertvoll sind. Fische und Zugvögel fühlen sich sehr wohl. 1989 wurde die Region von der Umweltbehörde zum verbotenen Naturschutzgebiet erklärt. Man hat hier verschiedene Tierarten angesiedelt und geschützt. Im Naturmuseum von Lorestan werden viele Exemplare gehalten. Die Wasserfälle Chevi und Chekan sind bekannte Wasserfälle der Provinz. Chevi liegt 2649 Meter über dem Meeresspiegel. Er entspringt einer Höhle und fließt den Berghang in die Tiefe. Im Frühling ist er ein gut besuchter Erholungsort. Chekan befindet sich auf den Berghängen, die zum Chekantal führen. Zu Frühlingsbeginn hört man das gewaltige Rauschen von weit her. Das Wasser schließt mit Kraft auf die Felder und lässt große Weiden grünen. Die Wasserfontäne hinterlässt einen prächtigen Regenbogen. Gegen Ende Herbst ziehen die Stämme der Luren in wärmere Regionen. Sie bleiben bis in zwei erste Frühlingswochen. Thank you. Machen wir noch eine kurze Runde in historischen und religiösen Denkmälern von Burujerd. Die Freitagsmoschee der Stadt ist historisch und ansehnlich. Sie befindet sich im östlichen Teil der Stadt. Gegründet wurde sie gegen Ende des 3. Jahrhunderts im Mondkalender. Über dem Mihrab stehen heilige Worte in Kufi-Schrift. Über dem Eingangsort wurde eine Steintafel eingearbeitet. Sie ist vom Shah Abbas 1022 im Mondkalender eingebaut. Safawiden und Katscharen haben dort nachweislich Renovierungsarbeiten angeordnet. Die Imam-Moschee gehört ebenfalls zu den wertvollen Denkmälern. Sie wurde auf Ruinen einer alten Moschee der Katscharen gebaut. Im Hof befindet sich ein großes Bassin. Stuck- und Kachelarbeiten aus der Katscharenzeit sind verziert mit Koranversen in Sulz-Schrift. In der Moschee sind verschiedene Nischen eingebracht, wo Studenten lernen und Unterkunft finden. In Burujerd und umliegende Regionen kommen zahlreiche historische Denkmäler vor, die wir hier nicht alle vorstellen können. Die Zeit ist um und daher verabschieden wir uns. Bis nächste Woche, auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Mu'tamedi mit dem Titel Mujde, das heißt Frohe Kunde. Thank you. Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Guten Tag, liebe Hörerfreunde. Wir sind wieder einmal mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit für Sie da. Heute wollen wir Ihnen ein Wundermittel vorstellen, nämlich den Honig.
Honigbienen wurden bereits seit geraumer Zeit gewürdigt. In den heiligen Büchern wie Tora, Bibel und Koran, sowie in den Büchern der Inder und in den alten Schriften der Griechen und Römer werden Honigbienen als ein nützliches und fleißiges Insekt bezeichnet und der Honig als ein stärkendes und heilendes Mittel. In der Bibel ist der Honig ein Symbol für Segen und Gabe und auch im Koran wird der Honig als Gottesgabe bezeichnet. Eine der Suren im Koran heißt Nahl, was Honigbiene bedeutet. Gott stellt der Menschheit den Honig als ein Heilmittel vor.
In frühen Zeiten forderten manche Wissenschaftler die Menschen auf, von diesem süßen und wohlschmeckenden Produkt zu essen. Aristoteles deutet in seinem Buch Die antike Sonne und die Imkerei auf die besondere Wirkung des Honigs hin. Der Wissenschaftler Galenos war der Meinung, dass Honig ein Wunderheiler ist. Der griechische Arzt und Philosoph Hippokrates, der 107 Jahre alt wurde, aß immer Honig und schrieb ihn auch für die Behandlung mancher Krankheiten vor. Er sah Honig als Abführmittel und auch als ein Medikament für Atem-, Leber- und Nierenbeschwerden an. Avicenna, ein großer iranischer Arzt und Wissenschaftler, schreibt in seinem Buch Gesetz, dass der Honig eine heilende Wirkung bei vielen gesundheitlichen Beschwerden hat und auch er würdigte dieses Produkt.
Aus der Natur erworbener Honig ist sehr vitaminreich. Zu den wichtigsten Vitaminen zählen jene aus der Gruppe B sowie A, C, K und E. Honig besteht aber zum Großteil aus Zuckerwerten. Ernährungswissenschaftler sind bei ihren neuesten Forschungen zu dem Ergebnis gekommen, dass 75-79% des Honigs aus Zucker besteht und kein anderes Nahrungsmittel hat so viel Süßstoff wie der Honig. Auch das vorhandene Eiweiß ist zu bewundern. Es wird sofort verdaut und absorbiert. Honig hat auch Enzyme, die eine große Rolle bei der Verdauung spielen. Ernährungsexperten und Biologen haben den Honig untersucht und festgestellt, dass er reich an Mineralien ist, die der Mensch benötigt. Daher ist er ein wertvolles Nahrungsprodukt für die Menschen.
Diese Substanz beinhaltet Natrium, Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und Kupfer, Nährstoffe also, die großen Einfluss auf die Entwicklung der Körpermuskeln und Knochenbildung haben. Forscher bemühen sich in Forschungsinstituten, weitere nützliche Quellen in Honig zu erkennen. Sie suchen nach den vielen Eigenschaften dieses Mittels, die Gott im Honig erschaffen hat.
Der geehrte Prophet Mohammed sagte über den Honig, Gott schenkte dem Honig eine Gabe, die Krankheiten heilt und 70 Propheten forderten Gott auf, ihn fortwährend nützlich sein zu lassen.
In der Sure Nahl, Vers 68 und 69 steht, und dein Herr hat der Biene eingegeben, nimm dir in den Bergen Häuser, in denen Bäumen und in dem, was sie an Spalieren errichten. Hierauf ist von allen Früchten, zieh auf den Wegen deines Herrn dahin, die dir geebnet sind.
Aus ihren Leibern kommt ein Getränk von unterschiedlichen Farben, in dem Heilung für die Menschen ist. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken.
Nach dem Koran sind das Leben der Honigbienen und deren Honig, den sie den Menschen geben, ein wahres Zeichen von Gott für diejenigen, die nachdenken.
In diesen Versen beschreibt Gott ganz genau die unterschiedlichen Farben, die der Honig haben kann, und bezeichnet den Honig als ein Getränk mit verschiedenen Farben. Die Farbe des Honigs hängt von den Blumen ab, auf denen die Bienen saßen. Auch die unterschiedlichen Honigsorten haben diverse Wirkungen. Zum Beispiel ist der Honig aus Thymian rot und er wirkt gegen Husten, bei Magengeschwüren und Depressionen.
Der Honig aus Klee ist farblos und hell und heilt Kopfschmerzen, Migräne und Schlaflosigkeit. Diese unterschiedlichen Honigfarben zeigen nicht nur die Ernährungsmethoden der Bienen an, sondern sie wecken auch die verschiedenen Geschmäcker der Menschen. Den Ernährungswissenschaftler sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Farbe des Nahrungsmittels auf verschiedene Art und Weise den Appetit beeinflussen.
Bienenexperten sind der Meinung, dass für einen Bienenstock, in dem tausende Bienen hausen, ein paar Kilo Honig für ein ganzes Jahr reichen würden. Bienen brauchen täglich 2 bis 3 Blumen, um satt zu werden. Aber da Bienen auch andere Pflichten haben, setzen sie sich pro Stunde auf etwa 250 Blumen und fliegen mehr als 4 Kilometer am Tag. So speichern sie in ihrem kurzen Leben mehr als das, was sie selbst brauchen können, und beschenken somit den Menschen mit diesem kostbaren und wertvollen Produkt. Imam Ali sagte, lernt von allen Wissenschaften die beste kennen, so wie eine Biene, die sich auch die schönste Blume aussucht.
Honig ist ein Wundermittel und heilt diverse Krankheiten. Er wird als antimikrobielle Substanz eingesetzt. In frühen Zeiten wurden Wunden auch mit einer Honigsalbe behandelt. Da Honig auch ein Antioxidant ist, ist er gut für das Herz und Arterien. Er löst die Fette um das Herz und hält die Adern offen, und wegen des Enzymes Diastase ist Honig für ältere Personen und Herzkranke besonders empfehlenswert.
Forscher der Universität Pennsylvania haben Kinder in einem Alter von 2 bis 18 Monaten, die infolge einer Lungenentzündung an Husten litten, untersucht und herausgefunden, dass Honig bei diesen Kindern den Husten gelindert hat. Daraufhin wurde ein Medikament namens Dextromethorphan entwickelt. Es ist auch gut zu wissen, dass Honig trotz seiner Süße für Zähne und Zahnfleisch nicht schädlich ist. Es hält sogar das Zahnfleisch gesund und stärkt die Zähne. Honig ist auch gut für die Haut und Altersfalten. Avicenna nennt ihn ein Elixier fürs Jungbleiben. Heutzutage werden viele Gesichtsmasken aus Honig hergestellt.
Auch Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, empfahl seinen Anhängern, von diesen Mitteln zu essen. Imam Reza alaihi salam sprach, wenn jemand für euch Honig als Geschenk mitbringt, lehnt ihn nie ab.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.